Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Thomas Sawatzki und ich mache weiter in der Predigtreihe Jesus, wir heißen dich willkommen. Wir haben uns überlegt, dass im Advent wir auf Weihnachten warten, wir auf Jesus warten und dass es gut ist, einfach in dieser Zeit ganz bewusst Jesus willkommen zu heißen. Und ich habe mir vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn Jesus bei uns Silvester feiern würde. Weihnachten feiern ist ein bisschen komisch, weil das ja sein Geburtstag ist und das wäre auf jeden Fall besonders und deshalb dachte ich Silvester. Ich habe mich gefragt, worüber würden wir reden, was gäbe es zu essen, wobei das nicht mein Problem ist, sondern das meiner Frau. Aber ich helfe dann ab und zu mal und dann wird das auch schön. Oder ich besorge die Getränke, manchmal, naja, ist ja egal. Aber wie würde ich ihn begrüßen? Zur Zeit Jesu war es üblich, dass man den Männern die Füße wäscht, um sie zu begrüßen, weil die Erde sehr staubig war. Und die haben so offene Schuhe getragen, deshalb waren die Füße schmutzig und dann wurden die Füße gewaschen. Das würde ich noch hinkriegen. Es war auch üblich, sich zu umarmen, herzlich zu umarmen und links und rechts einen Kuss auf die Wange zu machen. Das ist jetzt nicht so meins, aber ich würde das tun. Eine besondere Form des Willkommensheißens finden wir in Lukas 7, 36 bis 38. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Das erste Bemerkenswerte an dieser Situation ist, dass Jesus sie überhaupt zugelassen hat. Denn die Gäste lagen mit dem Oberkörper aufgestützt am Tisch und deshalb konnte die Frau überhaupt von hinten an seine Füße kommen. Ja, mit unseren jetzigen Stühlen wäre das etwas schwierig geworden. Simon, so hieß der Pharisäer, bei dem Jesus zu Gast war, dachte bei sich oder sprach zu sich selber, was das denn wohl für ein komischer Prophet ist, wenn der noch nicht mal weiß, was da für eine Frau kommt. Ja, eine Sünderin. Und Jesus, weil er einfach Gottes Sohn ist und weil er ein Prophet ist, antwortete ihm mit einem Gleichnis. Ich möchte dieses Gleichnis jetzt nicht vorlesen, aber ich lade euch ein, das zu Hause mal zu tun, weil ich zwei, drei Sachen daraus brauchen werde. Also Jesus lässt das zu, dass diese Frau kommt und er weiß ganz genau, was es für eine Frau ist. Aber er lässt ihr die Möglichkeit, ihn willkommen zu heißen. Und das ist mein erster Punkt, willkommen in meiner Situation. Die Frau weint und benetzt Jesu Füße mit ihren Tränen. Und wir weinen aus verschiedenen Gründen. Wenn man sich das griechische Wort anschaut, weint diese Frau eher aus Scham oder aus Reue, weil sie halt eine stadtbekannte Sünderin ist. Das griechische Wort gibt aber auch her, dass es ein Abschiedsschmerz ist und dass ihr durchaus bewusst ist, dass sie den Messias salben darf, der irgendwann sterben wird. Manchmal weinen wir auch Freudentränen oder wir lachen Tränen, aber es ist vollkommen egal, was Tränen bei dir auslöst. Ich möchte dich einladen, mit Jesus in diese Situation zu gehen. Und Jesus in jeder Situation willkommen zu heißen. Ob es Schamtränen sind, Reuetränen, Schmerzen, Abschiedsschmerzen, ob es Freudentränen sind oder ob du einfach vor Freude lachst. Jesus möchte in jeder Situation sein. Aber wir reduzieren diese Begegnung mit Jesus ganz oft auf den Sonntagmorgen oder auf den Hauskreisabend oder auf unsere stille Zeit am Morgen. Aber das ist nicht das, was Jesus möchte. Jesus sucht nicht irgendwie Sklaven oder Diener. Er sucht noch nicht mal primär Jünger, sondern er sucht Freunde. In Johannes 15, Vers 15 definiert Jesus seine Freunde, indem er sagt, ihr seid nicht mehr meine Diener, denn der Diener weiß nicht, was der Herr tut, sondern ihr seid meine Freunde. Ich habe euch alles weitergegeben, was ich vom Vater anvertraut bekommen habe. Und ihr wisst jetzt alles, was ich weiß. Ihr seid meine Freunde. Und das bedeutet, dass wir in jeder Situation mit Jesus zusammen sein können. Das bedeutet aber nicht, dass wir sagen, Jesus, komm gnädigerweise in mein Leben, du darfst hier ein bisschen was mitmachen, sondern es ist eher andersrum, dass wir unser Leben Jesus geben. Jesus ist unser König, dem wir uns anvertrauen. Dazu aber später mehr. Der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist willkommen in meiner Identität. Die Frau hat jetzt mit ihren Tränen die Füße gewaschen und als nächstes trocknet sie dieses Dreckwasser mit ihren Haaren. Und ich möchte auf gar keinen Fall sexistisch rüberkommen, aber Haare, gerade lange Haare, waren in der damaligen Zeit ein Zeichen für Weiblichkeit. Und diese Frau drückt etwas aus, indem sie ihre Haare benutzt, dieses Symbol für Weiblichkeit, um damit das Dreckwasser von den Füßen zu waschen. Sie zeigt damit, dass die Ehre des Königs, die Ehre Jesu, mehr wert ist als ihre Identität. Und ich finde, dass das ein sehr, sehr starkes Zeichen ist. Diese Frau wird als Sünderin bezeichnet und jeder wusste das. Lukas sagt das einfach so in seinem Bericht, ja, da kommt eine Frau und die ist eine Sünderin. Und das heißt, jeder wusste das. Also war sie wahrscheinlich eine Prostituierte. Und diese Frau kommt und wird beschrieben als Sünderin. Es wird nicht gesagt, da kommt eine Frau, die gesündigt hat oder eine Frau, die viel sündigt, sondern eine Sünderin. Also die Sünde wird zu ihrer Identität. Und ein paar Verse weiter sagt Jesus, dir sind deine Sünden vergeben. Was macht das mit dieser Frau? Was macht das mit dieser Identität, wenn sie jetzt keine Sünderin mehr ist? Und das ist das, was für mich so wichtig ist in diesem Willkommen in meiner Identität. Wenn wir Jesus als unseren König anerkennen, dann wird unsere Identität nicht irgendwie repariert. Dann wird er nicht irgendwie dran rumgedoktort. Ja, ich werde nicht aufgehübscht und mir wird nicht eine christliche Fassade verpasst und ich lächle immer selig, wenn ich in den Gottesdienst komme. Ja, es wird auch nicht an meinen Macken gearbeitet oder irgendwie an mir rumgebogen, dass ich gerade so in den Himmel passe und Jesus oder Gott ein Auge zudrücken kann und sagen kann, ja, okay. Sondern Jesus macht mich neu. Jesus macht mich neu. Und warum macht er das? Nicht, damit ich gerade so in den Himmel passe, sondern er sagt in Johannes 3, in dem Gespräch mit Nikodemus, dass ich von Neuem geboren werden muss, weil ich sonst das Reich Gottes nicht sehen kann. Weil ich überhaupt keine Möglichkeit habe, diese übernatürliche Wirklichkeit, dieses Königreich Gottes in irgendeiner Art und Weise zu erleben und zu erfahren. Und wenn ich nicht von Neuem geboren bin, dann doktere ich selber auch irgendwie an meiner Identität herum, irgendwie an meinem Leben und ich versuche aus eigener Kraft irgendwelche Dinge zu tun, die von denen ich denke, dass sie mir helfen, dass ich irgendwie besser bei Jesus dastehe. Aber Jesus macht mich neu. Jesus erneuert mich. Dafür muss ich bewusst mich seiner Herrschaft unterstellen. Ich muss in sein Königreich eintreten. Ich muss selber sagen, ich bin nicht mehr der Herr meines Lebens. Ich will es nicht mehr selber probieren. Jesus sei mein König. Das griechische Wort dafür ist Metanoia. Nicht Metanoia. Ich habe extra die griechischen Geschwister in unserer Gemeinde gefragt. Metanoia, so sprechen wir es immer aus, so habe ich es auch kennengelernt, aber es heißt Metanoia. Auch da gehe ich nachher noch mal kurz drauf ein. Ich habe immer gedacht, Metanoia, das bedeutet Buße. Ja, ich gehe zu Jesus und sage, es tut mir leid, ich habe gesündigt, bitte vergib mir das, Jesus vergibt mir das und dann muss ich immer wieder hinkommen und dann vergibt ihr mir das und ich muss hoffen, dass wenn ich einmal sterbe, dass ich hoffentlich vorher noch Jesus Buße getan habe, damit er mir vergeben hat, weil sonst habe ich ja was Unvergebenes. Und so ist dieses Wort nicht gemeint. Die Philosophen sind da wesentlich weiter, denn die Philosophen übersetzen es mit, Änderung der eigenen Lebensauffassung und Gewinnung einer neuen Weltsicht. Metanoia bedeutet Umkehr. Und dabei ist es vollkommen egal, was ich vorher gemacht habe und wie schlimm ich war und ob ich im Gefängnis war, ob ich Menschen umgebracht habe oder ob ich einfach nur eine Tüte Gummibärchen geklaut habe. Weil es nicht darum geht, dass ich selber mein Leben irgendwie verbessere, also Buße tue, sondern dass ich umkehre und dass ich sage, Jesus, du sollst mein König sein. Du bist mein Herr. Du bist derjenige, der über mein Leben bestimmt. Und ich selbst möchte Teil deines Königreiches sein. Dieses Königreich hat von unserer Weltordnung vollkommen verschiedene Prinzipien und Gesetze. Bei uns ist es oft so, ja, hilf dir selbst, jeder ist seines Glückes Schmied und solche Sachen. Die Verfassung im Reich Gottes ist ganz anders. Gib und dir wird gegeben. Vergib und dir wird vergeben. Klopf an und dann wird dir aufgemacht. Umsonst hast du es bekommen, umsonst gib es weiter. Durch Gnade wirst du gerettet und nicht durch eigene Leistung. Was ist das Grundprinzip, das dahinter steckt? Das Grundprinzip ist Glaube. Und der Hebräerbrief 11, Vers 1 definiert Glaube als feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und wir sehen das in diesem kurzen Beispiel, das ich euch vorgelesen habe. Die Frau kommt, die Frau wäscht Jesus die Füße, sie trocknet sie ab, sie küsst die Füße, sie salbt das, sie zeigt ihm also Liebe. Und sie hat das gemacht, weil ihr viel Liebe gezeigt wurde. Jesus erklärt das in dem Gleichnis dem Simon und sagt, der Frau ist viel Liebe gezeigt worden, weil ihr viel vergeben wurde. Und dann sagt er, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist doch komplett falsch. Erst muss Jesus sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Dann werden ihr die Sünden vergeben. Dann erkennt sie das. Dann sagt sie, oh, mir ist viel Liebe zuteil worden, also gebe ich auch viel Liebe. Also wasche ich ihm die Füße. So ist es richtig. Aber es läuft komplett andersrum. Und Jesus geht auch nachher darauf ein. Er sagt nämlich nachher, dein Glaube hat dich gerettet. Lest das nach, wenn ihr nicht glaubt. Dein Glaube hat dich gerettet. Die Frau kommt zu Jesus und wäscht ihm die Füße. In der Hoffnung und in dem Glauben und in dem Vertrauen und in diesem Nichtzweifeln darauf, dass er ihr die Sünden vergeben wird. Und das ist das, was das Reich Gottes ausmacht. Ich tue Dinge im Vertrauen darauf, dass Gott sich dazu stellt. Und nicht, weil Gott irgendwas gemacht hat und ich dann aus Dankbarkeit oder wie auch immer, weil ja irgendwie schon alles klar ist. Bei Petrus genauso. Jesus sagt, komm. Und Petrus geht los. Das ist der nächste Punkt. Willkommen in meiner Versorgung. Das Reich Gottes funktioniert ganz anders. Und diese Frau hat das begriffen. Sie gibt etwas, was in irdischen Maßstäben sehr, sehr wertvoll ist. Ich habe das gegoogelt. Je nachdem, also die heutigen Maßstäbe, ja, also so 5 Milliliter von diesem Salböl, je nachdem, was da alles so drin ist, kosten zwischen 20 und 130 Euro. Also so ein Liter, naja, rechnet das selber aus. Und damals war das noch viel mehr wert. Aber diese Frau sagt, ich möchte lieber den König ehren, als das Zeug zu verkaufen und versorgt zu sein. Weil es mir wichtiger ist, dass der König geehrt wird. Weil sie einen Blick hat für das Königreich. Ihr Fokus ist auf Jesus gerichtet. In Matthäus 6,33 sagt Jesus, dass wir zuerst nach Gottes Reich suchen sollen. Und dann werden uns die Dinge, um die wir uns Sorgen machen, zufallen. Und ich dachte es immer, dass das geht dabei nur um Finanzen. Ja, gib deinen Zehnten und dann steht ja auch irgendwo, das wird dann 10- und 100-fach wiedergegeben und so weiter und so fort. Ich dachte früher auch immer irgendwie, dass es total cool wäre, wenn ich morgens aufwachen würde und neben mir läge so ein Goldbarren. Was für ein Wunder. Ja? Ich wäre total begeistert. Jesus hat mir einen Goldbarren aufs Kopfkissen gelegt. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass Jesus so nicht arbeitet, sondern Jesus benutzt andere Menschen, um anderen Menschen Geld zu geben, gerade wenn es um Finanzen geht. Warum macht er das? Damit noch mehr Leute beteiligt sind, damit noch mehr Leute diesen Segen haben, noch mehr Leute an diesem Wunder beteiligt sind, dass sie Dinge weggeben können und darauf vertrauen, dass Jesus in diesem Königreich sie versorgt. Für andere bedeutet das irgendwie freie Abende oder freie Tage zu verschenken, für andere ihren Beruf aufzugeben, um sich in Gottes Reich zu investieren. Das sind große Entscheidungen und ich respektiere das sehr, aber Gott will da auch in unseren Alltag hinein. Jesus möchte uns in unserem Alltag versorgen. Wie kann das passieren? Ich bin einer der Lobpreisleiter, also Lobpreis. Lebe Lobpreis und Anbetung. Egal in welcher Situation du bist, nicht nur wenn es dir gut geht, auf dem Weg zur Arbeit, du hast ein schwieriges Gespräch vor dir, du hast einen Arbeitskollegen, mit dem du nicht klarkommst, du kannst die Nachrichten hören, das ist nicht ungeistlich, aber du kannst dir auch ein Lobpreislied anmachen, du kannst es selber singen, du kannst es selber beten, ja? Sei dankbar in allen Dingen. Sei auch dankbar für die Dinge, von denen du nicht weißt, ob sie wirklich Dank wert sind. Natürlich ist es so, dass Gott manchmal Sachen umdrehen kann. Und wir sehen dann, oh, Jesus, du hast mir da und da geholfen. Und im Rückblick sehe ich das und das. Aber das ist auch nicht immer so. Aber trotz alledem, lass uns dankbar sein in diesen Dingen. Lass uns eine Perspektive haben, die auf Gott gerichtet ist. Ich hatte in der letzten Woche ein Problem, das ich angehen musste. Wir haben dann gebetet, bevor wir weitergegrübelt haben, weil Jakobus 1, Vers 5 sagt, wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemanden seine Unvermögen vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Wenn du ein Problem hast und du denkst über bestimmte Sachen nach, dann bring das doch zu Jesus. Klär das mit dem Heiligen Geist. Lass uns doch übernatürlich diese Versorgung annehmen. Und dabei geht es nicht darum, dass wir irgendwie komische psychologische Tricks anwenden oder sowas, sondern dass wir auf Gottes Möglichkeiten sehen. Aber dafür ist es wichtig, dass wir Gottes Wort kennen. Dafür ist es wichtig, dass wir Bibelverse kennen, in denen Gott uns verheißt, für uns da zu sein und uns zu versorgen. Eine Sache raubt dir den Schlaf. Ich kenne das gut. Ja, man liegt da und man denkt darüber nach und man überlegt sich, was könnte alles passieren. Und ich sage nicht, dass das lächerlich ist. Ja, man liegt da, man kann zum Teil nicht schlafen, man denkt über diese Sachen nach. Aber Esther Baumann hat in einem Seminar gesagt, wenn du dir Sorgen machst, dann stellst du deine Fantasie, deine Vorstellungskraft dem Feind zur Verfügung. Er darf deine Fantasie benutzen, damit du dir ausmalst, was alles Schlimmes passieren kann. Ich lade dich ein, Psalm 4, Vers 9 zu beten. In Frieden will ich mich hinlegen und gleich schlafen. Das erfordert Glauben. Das erfordert Glauben. Das ist kein Mechanismus. Ich sage jetzt einen Zauberspruch auf und dann lege ich mich hin und dann schlafe ich sofort. Das erfordert auch Training. Darin zu leben. Und sich immer wieder darauf zu beziehen und immer wieder zu sagen, Heiliger Geist, ich will jetzt schlafen. Ich will diesen Frieden haben. Ich halte das nicht aus. Ich kann nicht noch wieder eine Nacht über diese Sachen nachgrübeln. Ich will von dir versorgt werden. Und du hast es zugesagt. In Frieden will ich mich hinlegen und gleich schlafen. Ich weiß, dass das herausfordernd ist. Aber Jesus hat nie gesagt, dass es einfach ist, mit ihm zu leben. Jesus hat gesagt, dass es Freude macht, mit ihm zu leben. Aber einfach ist es nicht. Weil es bedeutet, dass wir immer wieder diese Weltsicht, die wir haben, von dieser Weltsicht umkehren. Metanoia. Immer wieder neu. Wie gesagt, es heißt nicht Buße. Es heißt nicht einfach nur irgendwie auf meine Sünde zu gucken, sondern es ist umfassend. Es ist umfassend. Und es ist schwer, wenn wir es aus uns selbst heraus versuchen. Wenn wir aber mit dem Heiligen Geist leben, dann hilft er uns. Er hilft uns mit unaussprechlichem Seufzen. Wenn du in einer Situation bist und du hast das Gefühl, du kannst noch nicht mal mehr beten, dann bitte den Heiligen Geist für dich zu beten. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir eine Gemeinde sind, die das begriffen hat, ergriffen hat und die in dieser Versorgung Gottes lebt. Und dass wir uns nicht aus uns selber heraus anstrengen. Und dass wir umkehren, immer wieder neu, Metanoia. Ich hatte mal einen Abend, den ich eigentlich zum Vorbereiten eingeplant hatte, mit einem spontanen und sehr wichtigen Gespräch verbracht. Und ich habe das gemacht, weil andere Leute das für mich auch gemacht haben. Ich hatte vor einigen Jahren, brauchte ich auch jemanden, mit dem ich reden, mit dem ich beten konnte. Und der hat auch alles stehen und liegen gelassen und hat sich mit mir getroffen. Aber ich brauchte diesen Abend eigentlich. Ich hatte mir den eingeplant. Und ich habe gebetet, Psalm 127, 2, den Sein gibt er es im Schlaf. Das klingt bekloppt, verrückt. Und ich möchte das auch nicht als Lebensprinzip haben. Es gab mal einen Prediger, der immer gebetet hat, lass mich im Lotto gewinnen, lass mich im Lotto gewinnen. Und dann, das hat er jeden Sonntag gebetet. Und irgendwann sagte Gott zu ihm, gib mir eine Chance, füll so einen Schein aus. Ja, es geht nicht darum, dass wir einfach irgendwie und Gott überschüttet uns und so weiter. Es hat mit Glauben zu tun. Wir im Glauben Dinge tun. Nicht, weil ich zu faul bin, mich vorzubereiten. Nicht, weil ich keine Lust habe und weil das Fernsehprogramm irgendwie schöner ist. Sondern weil ich sage, Jesus, du weißt, das ist wichtig. Und ich will das investieren. Aber ich habe da diesen Berg von Sachen liegen. Dann kümmer du dich darum, dass die Stunde morgen läuft. Wie gesagt, nicht als Lebensprinzip. Du fühlst dich ausgelaugt. Der Alltag macht dir zu schaffen, die Kinder nerven, die Schwiegermutter ruft an. Wobei ich eine tolle Schwiegermutter habe. Was ist deine Kraftquelle? Sehnst du den Abend herbei, damit endlich die Familie irgendwo weg ist? Sehnst du dich vielleicht auch nach irgendwie endlich mal ein Wochenende für dich alleine? Ich kann das total verstehen, wir haben auch drei Kinder. Hör auf zu lachen, Salome, so schlimm seid ihr ja nicht. Aber trotzdem, ja, es ist manchmal so. Aber du kannst da nicht raus. 2. Korinther 12, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Wie gesagt, das ist kein Zauberspruch. Ich sage das 3-4 Mal und dann geht es mir gut und dann ist alles in Ordnung. Es geht ja auch nicht um Autosuggestion, positives Denken, irgendwelche anderen psychologischen Tricks oder sowas. Es geht um die Versorgung Gottes. Ihr wisst, dass ich Lehrer bin und meine Belastung laufen so in verschiedenen Phasen. Und manchmal habe ich mehr zu tun, auch wenn ihr das nicht glaubt. Lehrer haben manchmal wirklich was zu tun, manchmal nicht. Also manchmal belastet mich das nicht so sehr. Und es passiert mir dann auch manchmal, dass ich darüber nachdenke und sage, oh, diese Veranstaltung, die möchte ich jetzt eigentlich, ach, eigentlich würde ich lieber auf dem Sofa sitzen, Fernsehen gucken oder irgendwas anderes machen. Aber worauf ist dann mein Fokus? Der Fokus ist auf meiner Belastung und wie ich diese Belastung irgendwie wegbekomme. Und ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, wenn ich dann mich aufgemacht habe und trotzdem zum Unlimited gegangen bin, trotzdem dieses Gebetstreffen gemacht habe, trotzdem irgendwie den Trainingsabend in der Gemeinde oder wie auch immer gemacht habe, mit dem Bewusstsein und dieser Sache, dass ich sage, Jesus, ich brauche dich und ich erwarte von dir, dass du mir mehr Entspannung und mehr Kraft und mehr Frieden und mehr Gelassenheit gibst und mehr Frische gibst als einen Abend vor dem Fernseher. Wenn ich mit dieser Einstellung gegangen bin, dann bin ich gesegnet worden. Das hat nichts mit Pflichtbewusstsein zu tun. Es geht nicht darum, dass dich Jesus weniger lieb hast, wenn du nicht zu diesen Abenden gehst. Es geht nicht darum, dass du irgendwas leisten musst, damit Jesus dich segnet. Sondern es geht darum, eine Erwartung zu haben und den Fokus auf den Möglichkeiten Gottes zu haben. Ein weiterer Punkt, der mich persönlich angeht, weil ich nicht genau weiß, ob das für jeden so klar ist, auch was in welche Richtung das gehen könnte, weil es viel weiter geht als Finanzen und Zeit und Essen und Trinken und wie auch immer, ist eine Sache, wo ich mich einfach versorgt fühle von Gott. Ich habe manchmal rechthaberische Züge. Ja, die Leute, die mich kennen, wissen das. Und die aus dem Lobpreisteam grinsen sich ein unter der Maske. Das ist etwas, woran ich arbeite. Ja, das geht so mit Metania oder so, ne, dass man, das muss richtig sein. Ja, es geht auch um Diskussionen, es geht auch um Meinungsaustausch. Ich werde da manchmal als hartnäckig beschrieben, aber das ist gar nicht so das Problem. Das Problem ist, dass das tiefer sitzt bei mir. Weil ich möchte, dass ich mich erklären kann. Und ich will mich erklären und ich möchte, dass alle Leute, mit denen ich mich unterhalte, sagen, ja, das ist richtig, was du sagst. Du hast recht. Du bist gerecht. Das ist in Beziehungen manchmal nicht so ganz einfach. Und das ist etwas, wo ich einfach in der Versorgung Gottes leben möchte und wo ich immer wieder umkehren will, Metania. Weil ich mich abhängig machen möchte von Gott, weil ich mich abhängig machen möchte von der Identität, die ich in ihm habe, dass ich Kind Gottes bin, dass ich angenommen bin. Und dann ist es mir egal oder dann halte ich das aus, was andere Leute über mich denken. Und das ist das, was diese Frau erfahren hat. Aber erst nachdem sie einen Glaubensschritt gemacht hat. Denn Jesus hat sie verabschiedet mit, nicht nur dir sind die Sünden vergeben, sondern gehe hin in Frieden. Und in meinem Kommentar steht über diesen Frieden, Frieden als messianische Segnung ist der Zustand, den die Gnade und die Liebe Gottes herbeiführen und in dem das Durcheinander und die Not des Lebens, die durch die Sünde verursacht werden, weggenommen sind. Ich lese das nochmal. Frieden als messianische Segnung ist der Zustand, den die Gnade und die Liebe Gottes herbeiführen und in dem das Durcheinander und die Not des Lebens, die durch die Sünde verursacht werden, weggenommen sind. Jesus will nicht nur unser Leben irgendwie nett dekorieren. Jesus will uns auch nicht einfach nur irgendwie in den Himmel retten. Natürlich ist die Erlösung zentral. Aber das, was Jesus am Kreuz getan hat, geht weiter. Jesus ist der König dieser Welt. Johannes 3, Vers 16 heißt nicht, Jesus hat die Menschen geliebt, sondern er hat die Welt geliebt. Die Welt. Jesus verändert komplett diese Weltordnung. Und das, was ich vorhin gebetet habe, stimmt immer noch. Jesus hat den Auftrag, den er uns gegeben hat, begründet mit, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und das ist dieser König, den wir willkommen heißen dürfen. Wir haben dreimal willkommen gesehen. Willkommen in meiner Situation, willkommen in meiner Identität und willkommen in meiner Versorgung. Und ich weiß nicht, was dich angesprochen hat, und nachher ist mir auch aufgefallen, eigentlich gehört alles zusammen. Ich würde das Lobpreisteam nach vorne bitten, und vielleicht auch, wenn du zu Hause sitzt oder das nachher im Livestream nachsiehst oder so, möchte ich einfach für Leute beten von hier vorne. Und deshalb, lass uns das einfach machen. Gibt es Leute, für die ich beten darf, die sagen, in meiner Situation will ich Jesus willkommen heißen? Dann zeig kurz auf. Gibt es Leute, die sagen, willkommen in meiner Identität? Willkommen in meiner Versorgung? Dann lasst uns einfach aufstehen und dann gleich ins letzte Lied übergehen, und ich möchte für euch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der König der Welt bist. Ich danke dir, dass du nicht im Himmel geblieben bist, sondern dass du gesagt hast, ich komme auf die Erde, um diese Ordnung, die du dir vorgestellt hast, wiederherzustellen. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der jetzt aufgezeigt hat, der sagt, Jesus, ich will dich in meiner Situation willkommen heißen. Ich bitte dich, dass du ihnen die Möglichkeit schenkst, die Perspektive zu wechseln, dass sie darauf sehen können, dass du dabei bist. Dass sie in diesen Situationen zu dir kommen können, dass sie Weisheit von dir bekommen können, Kraft von dir bekommen können, und dass sie wirklich, wirklich, wirklich spüren und erfahren können, dass du da bist. Ich bitte dich für die Leute, die gesagt haben, komm in meine Identität, die vielleicht genauso wie ich einen Mangel spüren und die sagen, Jesus, ich möchte dir sagen, dass du all mein Sehnen bist. Füll das aus, wo ich mich danach sehne, nach Liebe, wo ich mich danach sehne, nach Anerkennung. Ich bitte dich, dass du ihnen zeigst, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Ich bitte dich, dass du ihnen zeigst, was es heißt, dass du ihr Freund bist. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der gesagt hat, Jesus, ich möchte in deiner Versorgung leben. Ich möchte dir vertrauen, ich möchte im Glauben Schritte tun. Ich möchte sehen, dass dein Reich die wirkliche Realität ist. Jesus, ich bitte dich für die Leute, die Angst vor der Zukunft haben. Ich bitte dich für die Leute, die Angst davor haben, was nächste Woche sein wird. Bitte dich für die Leute, die jetzt darüber nachdenken, wie sie mit ihrem Kollegen umgehen sollen, dass du sie stärkst und dass du ihnen Ruhe schenkst, dass du ihnen Frieden schenkst und dass du das zeigst, dass du zu deinem Wort stehst, ich bin bei euch bis an das Ende aller Tage. Danke, Jesus, dass du der König der Welt bist. Auch wenn wir das in manchen Situationen vielleicht nicht sehen, danke, dass du der König bist und dass wir diesen König willkommen heißen dürfen. Auch wenn wir in 3 Wochen, in 2 Wochen feiern, dass du als Kind auf diese Welt gekommen bist.